In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Bei mir zu Gast ist heute ein Mann, von dem bestimmt alle, die jetzt zuhören, schon mal einen Ohrwurm hatten oder seine Songs lauthals unter der Dusche, im Auto oder einfach nur so mitgesungen haben. Vor 10 Jahren wollte er nur noch kurz die Welt retten. Seitdem rettet er immer wieder mit seinen kreativen musikalischen Ergüssen die Musikwelt vor Eintönigkeit. Er sammelt Musikpreise wie ich Actionfiguren und all das, ohne dass ihm seine Musikalität in die Wiege gelegt wurde und er eigentlich auch mal auf anderen Pfaden beruflich unterwegs sein wollte. Zum Glück für uns ist er Vollblutmusiker geworden und ich bin jetzt gespannt, ob nicht nur Worte seine Sprache sind, sondern vielleicht auch Filme. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein lieber Tim Bensko. Moin.
Hallöchen.
Schön, dass du da bist, Tim. Direkt die erste Frage.
Ja, danke für die Einladung.
Welcher Film ist der Film deines Lebens? Oder gibt es einen Film, den du richtig, richtig, richtig gut findest?
Interstellar, eindeutig. Das ist, glaube ich, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe.
Oh, okay.
Ich glaube, mindestens 6 Mal, würde ich mal sagen.
Okay.
Der wird alle paar Jahre wieder ausgekramt.
Und warum? Also weil Interstellar, der ist jetzt aus dem Jahr 2014, ist ja, sag ich mal, ein Steckenpferd für Christopher Nolan und seine Diskussion mit Zeit und Raum, die er ja in all seinen Filmen führt.
Ja. Toll, aber das besetzt. Ist genau das Ding, ja? Zeit und Raum. Das ist tatsächlich. Ich liebe Filme, in denen es in irgendeiner Art und Weise um irgendwelche Zeitsprung, Zeitverschiebungssachen geht. Einfach. Und das ist da so unendlich gut gemacht.
Aber,
dass ich das einfach immer wieder gucken kann.
Okay, die Prämisse ist ja eigentlich eher eine traurige, ne? Die Welt steht vor dem Abgrund. Wir bewegen uns ja in eine Richtung, die Interstellar vielleicht ein bisschen überspitzt zeigt. Ne? Also die Welt ist nicht mehr lebenswert und Matthew McConaughey, Anne Hathaway machen sich auf den Weg. Jessica Chastain ist auch noch dabei, also top besetzt. Aber was hat dich daran so fasziniert? Ich muss sagen, ich finde, es ist ein toller Film. Er hat mich zwischenzeitlich manchmal so ein bisschen mit einem riesen Fragezeichen im Gesicht hinterlassen. Also diese ganze Endgeschichte, ne? Also wie er dann wieder zurückkehrt oder auch nicht und dann durch den, ist das die Schrankwand? Nee, doch, die Schrankwand ist das, ne?
Ja, der kann auch durch diesen Bücher, durch dieses Bücherregal.
Genau, genau. Ja. Aber erzähl mal.
Ja, aber genau das mag ich daran tatsächlich, dass das einfach so ein bisschen eine Denksportaufgabe ist, weil es ja dann wirklich irgendwann ein bisschen komplex wird. Mit den Dimensionen und dass dann irgendwie auf dem Planeten, also während sie auf diesem Planeten sind, die Zeit ja anders vergeht als auf diesem Raumschiff und so. Und gerade das finde ich daran tatsächlich so spannend, dass man da sehr viel nachdenken muss, um das in irgendeiner Art und Weise zu verstehen und auch dran zu bleiben. Also ich habe Zweifel, dass ich das beim ersten Mal verstanden habe. Mittlerweile ist es besser. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt voll durchgestiegen bin, aber
ja.
Aber das ist genau das, was ich daran so spannend finde, genau wie jetzt an dem aktuellen Tenet von dem Nolan.
Ja.
Das ist ja auch im ersten Mal, guckt man den und versteht überhaupt nicht, was das jetzt alles soll.
Nee, das stimmt.
Aber das sowas liebe ich tatsächlich.
Aber weißt du, was ich mich immer gefragt habe bei Tenet, ne? Also ja. da auch jetzt ohne groß zu spoilern, aber das Ende, ne, wo diese beiden, sag ich mal, Armeen parallel gegeneinander rückwärts in Zeit und Raum laufen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie machst du das im Schnitt? Also das Drehen ist ja eine Geschichte, das glaube ich schon kompliziert, aber du wirst doch wahnsinnig im Schnitt, weil du dann die ganze Zeit überlegen musst, die Blauen und die Roten müssen ja so und dann muss der da, ich bewundere den total.
Also aber das müssen ja, also die Leute müssen ja vorher schon wahnsinnig gewesen sein.
Ja.
Also jemand, der so einen Film dreht und beschließt, dass man das jetzt irgendwie erstmal die Zeit gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen laufen lässt und das gleichzeitig zeigt und es ja auch so dreht. Es ist ja offensichtlich wirklich einfach 1:1 so gedreht worden und nicht irgendwie dann im Nachhinein gebastelt worden. Also das ist, da muss man schon ein bisschen
crazy
sein. Schon Spaß dran haben, sag ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das zeichnet ihn auch aus. Und ich finde, du hast gerade da etwas gesagt, was ich bei Christopher Nolan-Filmen auch bewundernswert finde. Es ist ja genauso wie mit der Batman-Trilogie. Der hat ja auch so dieses Superhelden-Genre komplett nochmal auf rechts gedreht oder auf links oder oben oder unten, wie man das gerne nennen möchte. Und ich finde es auch toll, dass er sich so absetzt von diesem Mainstream-Kino und einfach komplett neue Welten erschafft. Ne? Also das sind also Interstellar. Aber du hast es eben gerade gesagt, also du siehst du denn, wenn du ihn jetzt mehrfach gesehen hast, immer neue Nuancen in diesem Film und denkst du, warte mal, so habe ich gar nicht drüber nachgedacht? Oder guckst du jetzt auf Details anders, wenn du dir den Film anschaust?
Ja, nee, das ist schon so. Ich gucke ihn ja jetzt nicht alle 3 Wochen, ja, sondern da sind ja dann schon immer so ein bisschen eher Jahre dazwischen mittlerweile. Und natürlich habe ich dann immer mal ein bisschen was vergessen, was an irgendeiner Stelle passiert und frage mich, ob ich das oder jenes überhaupt schon mal gesehen habe oder schon mal gedacht habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt als Physikstudium dreimal nacheinander geguckt habe in der ja, Hoffnung.
Das wäre aber auch spannend.
Und nochmal durchzusteigen. Bei Tenet war das tatsächlich so. Den habe ich im Kino gesehen letztes Jahr und dann so, ich bin da raus und habe sofort beschlossen, dass ich den sofort nochmal gucken muss. In der Hoffnung, das irgendwie während des Guckens zu verstehen und nicht erst danach 3 Stunden zu googeln, was denn dies oder jenes bedeuten könnte.
Und hat es was gebracht?
Im Film weiß, was passiert. Es war wirklich deutlich besser beim zweiten Mal gucken.
Ja, es ging mir aber auch genauso. Also das ist ja dieser erste Film sozusagen im Lockdown gewesen, der auch in die Kinos wieder kam. Ja. Und ich war erstmal total erschlagen von dem, was da passiert ist. Ne? Also auch diese ganze Flughafenszene mit dem Jumbojet, das hat er, hat er extra ein Jumbojet gekauft, was ich auch ganz spannend finde.
Wer kann, der kann.
Genau. Und ich habe ihn auch direkt ein zweites Mal gesehen und da wurde mir auch einiges klarer. Aber ich bin auch total begeistert. Bist du denn jemand, der dann, also der Hans Zimmer ist ja sozusagen der Haus- und Hofkomponist von Christopher Nolan und sollte ja auch für Interstellar, das ist ja auch ganz spannend, die Musik ne, oder der Soundtrack, sollte ja was ganz Neues erfinden. Achtest du da auch drauf oder ist das etwas, was du sozusagen passiv mitnimmst, weil das ja auch Szenen unterstützt oder bist du da jemand, der da auch ganz genau immer zuhört?
Also jetzt nicht aus so einer Musikerbrille, ne? Also das ist schon, also ich bemerke das. Gerade bei Hans Zimmer ist das hört man ja schon irgendwie immer raus.
Ja.
Also seit Inception gefühlt erkennt man das eigentlich immer sofort bei den Filmen, wenn er es gemacht hat. Genau, mir fällt das eigentlich nur auf, wenn das wirklich total, also wenn es das wirklich sehr unterstützt oder total dagegen geht. Also da fällt mir direkt Tron ein. Tron 2.0 war das, glaube ich.
Ja, genau.
Wo man die ganze Tron-Legs. Zeit sich fragt, was soll das? Was soll diese Musik? Das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber bei Hans Zimmer ist natürlich eine Bank, die Sachen, die da passieren.
Ja, finde ich auch. Aber ich finde es spannend, dass du das sagst, weil Tron Legacy, finde ich, hat mich...
Tron Legacy, genau.
Ja, genau. Also ich fand den Film... Also ich glaube, das ist ja, also ich, das ist, der erste ist ja, glaube ich, ein paar Jährchen, bevor du geboren wurdest, rausgekommen. Den habe ich ja schon als Teenager gesehen. Das war damals so ein totaler Flash. Aber Tron Legacy, ich kann den Film nicht so richtig greifen. Also Kurt Russell ist ja auch immer eine Bank, wenn der irgendwo mitspielt. Aber ich weiß, was du meinst. Und wenn du es jetzt sagst, dass die Musik so, die hat eher gegen den Film zeitweise gearbeitet, oder?
Ja, genau, es hat also, ich das ist schon ewig her, als ich den gesehen habe, aber ich kann mich erinnern, dass mich das total gestresst hat. Und das ist dann doch der Musiker in mir oder zumindest die Tatsache, dass auch einer in mir drin ist. Ich kann dann halt auch nicht weghören. Also, wenn da irgendwie Musik ist, die irgendwie komisch ist und nervt, das kann ich nicht ausblenden.
Das macht dich dann auch richtig kirre.
Stresst mich dann. Ganz genau. Ja, und den Film fand ich jetzt auch, also nicht den ersten Tron ist natürlich ein legendärer Film und dann feiert man das. Weil der zweite halt daran angelehnt ist und all die Sachen halt irgendwie wieder vorkommen und wieder aufkommen. Aber wenn man den jetzt wahrscheinlich einzeln gesehen hätte, hätte man ihn auch nicht so abgefeiert.
Nee, glaube ich auch. Also, weil er, glaube ich, der erste Tron war damals dieses Videospiel und du wirst reingesogen. Das war ja total flashy und das war jetzt fast noch ein Ticken zu drüber. Aber ich fand ihn trotzdem ganz spannend. Aber Interstellar ist, finde ich, ein Meilenstein. Ich finde, zum Beispiel Tenet hat mich mehr geflasht noch als Interstellar, aber ich kenne ganz viele, die sagen, Interstellar ist typisch Christopher Nolan und passt auch perfekt. Und hat ja auch einen Oscar gekriegt für die besten visuellen Effekte. Also ich fand den auch, finde ich auch großartig. Kommen wir vielleicht mal zur Serie.
Man hat ja, glaube ich, auch das erste Mal so ein schwarzes Loch quasi visualisiert.
Stimmt.
Ich kann mich erinnern, dass das damals total durch die Medien ging, dass man da total irgendwie mit Physikern, Astrophysikern gearbeitet hat, dass man das irgendwie schafft darzustellen, damit man mal ein Bild davon hat.
Ich würde gerne mal, weil du das jetzt gerade gesagt hast, ich würde gerne mal wissen, wie Christopher Nolan lebt. Weißt du? Der einfach mal in sein Wohnzimmer gehen. Einfach mal.
Ja, der wohnt wahrscheinlich in so einem Wohnwagen. Die ganze Zeit nur dabei, über solche Sachen nachzudenken.
Ja, genau. Und hat so ein riesen Teleskop und guckt die ganze Zeit in die Sterne und überlegt sich, was man da machen kann. Oder er hat schon längst eine Zeitmaschine erfunden und reist mittlerweile durch die Zeit. Deswegen lässt er sich so viel Zeit mit seinen Filmen, weil er weiß, er hat viel Zeit, weil er die kontrollieren kann. Vielleicht ist das der Sinn und Zweck
des Films. Vielleicht ist er auch aus der Zukunft, das kann auch sein.
Oh, das Christopher Nolan ein Alien. Ah nee, aus der Zukunft ist ja kein Alien. Also das wäre interessant. Vielleicht weiß er mehr als wir. Aber
deshalb weiß er all diese Sachen, dass er irgendwo herkommt.
Stimmt, aber dann das wäre dann auf der anderen Seite auch schon ein bisschen beängstigend, ne? Also wenn man sich überlegt, dass er das alles weiß, weil so richtig fröhlich sind seine Filme ja eigentlich nicht, oder?
Aber das, was ja wirklich spannend wäre, wäre ihn zu sehen, wenn er mit einem richtigen Astrophysiker mal diese Sachen durchdiskutiert. Also ob er da wirklich inhaltlich mithalten kann.
Stimmt.
Weil der scheint sich ja wirklich seit Jahren intensiv damit zu beschäftigen. Und wenn man halt so einen Film wie Tenet auf die Beine stellen kann, der ja wirklich, also da muss man ja wahnsinnig sein oder wahnsinnig werden. Wenn man das kann, dann muss man ja schon wirklich sehr in dem Thema sein.
Absolut. Also
das finde ich tatsächlich sehr spannend.
Ich habe den mal kennengelernt vor ein paar Jahren zu Batman und habe mich mit dem so am Rande der Pressekonferenz und bei den Interviews ein bisschen unterhalten. Und man denkt ja, dass, also der ist schon ein Eigenbrötler, ne? Also der ist schon für sich, aber der ist auf der anderen Seite so ganz straight. Also der ist ja auch ein cooler Typ, ne? Also ist ja ein attraktiver Mann. Es ist jetzt ja keiner, wo du sagst, okay, der hat noch nie Tageslicht gesehen. Aber ich glaube, das ist wirklich, also das würde ich auch, das müsste man eigentlich mal machen. Christopher Nolan mit so einem Astro, leider ist ja Stephen Hawking nicht mehr am Leben, aber ich glaube, die beiden wären total durchgedreht.
Das wäre auf jeden Fall eine gute Konstellation gewesen.
Das wäre eine spannende Konstellation gewesen. Mein lieber Tim, wie sieht's denn mit Serien aus? Gibt's da auch eine, die dich in den vergangenen Wochen, Tagen, Stunden, Monaten, Jahren begeistert hat?
Also Jahren, dann auf jeden Fall House of Cards.
Okay.
Das ist so die erste, sage ich mal, von diesen neuen Serien, also von der modernen Art, Serien zu machen. Also, dass es eigentlich ein langer Film ist.
Ja.
Von denen ich, also da habe ich die erste Folge gesehen und war einfach fix und fertig mit der Welt.
Fix und fertig, und weil die dich so mitgerissen hat? Oder?
Weil es mich so mitgerissen hat und weil ich einfach sehr glücklich darüber war, zu wissen, dass man davon noch mehr gucken kann. Ja, dass man nicht einfach, dass nicht der Film vorbei ist und man dann sich denkt, okay, jetzt muss ich das nochmal gucken, sondern einfach weiß, das geht gleich weiter. So.
Ah, das ist aber auch spannend. Das ist aber auch
Kevin Spacey da drin einfach sensationell. So.
Ja, ich meine, Kevin Spacey und Robin Wright sind großartig. Also ich finde spannend gerade, was du sagst, weil es gibt so ein paar Filme, die man geguckt hat und dann ärgere ich mich immer, dass der Film zu Ende ist und dass ich ihn nicht nochmal so jungfräulich sehen kann, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und das ist ganz spannend, dass du es gerade sagst, dass man im Prinzip ja bei einer Serie immer weiter diesen Handlungsstrang sich anschauen kann, weil es also irgendwann endet, aber weil man hat mehr, also ich glaube House of Cards hatte 80, 70 irgendwas in der Richtung Episoden. Das ist schon echt cool. Ich fand es auch großartig. Aber was mich ging dir es auch so ein bisschen so. Ich habe ja immer so ein kleines Fragezeichen und das ist jetzt auch überhaupt keine Verschwörungstheorie in irgendeiner Art und Weise. Aber bei Politik bin ich immer ein bisschen zögerlich und ich finde den Einblick, den House of Cards in diese Welt gegeben hat, ich glaube, der ist total real.
Das glaube ich auch. Und ich habe auch, glaube ich, irgendwann mal gelesen, dass irgendjemand aus Washington meinte, ja, es ist schon nah dran, aber es ist eigentlich noch schlimmer.
Boah, wirklich?
Okay. Boah, das okay. Ja, aber dass ich da tatsächlich, ich kann mir das auch, ich, also sagen wir mal so, ich kann mir es sehr gut vorstellen, dass einige Abläufe wirklich genau so sind. Dass man sich irgendwie auf ein paar Spare Ribs trifft und einfach kurz die absurdesten Dinge zusammen beschließt. Und dass es am Ende immer nur darum geht, wer wem einen Gefallen schuldet. Das ist eigentlich auch das, was ich da gelernt habe, glaube ich, schon in der ersten Staffel. Dass nichts geschenkt ist und dass man immer, es ist immer klar, wenn man was geschenkt bekommt, schuldet man dem anderen mindestens einen Gefallen.
Und das ist echt bitter, ne?
Das
ist
auf jeden Fall die Quintessenz da. Ja.
Ich habe mal,
es ist bitter, dass so Politik funktioniert, immer noch. Und also.
Glaube ich auch. Ich habe ein Interview mal gelesen mit Barack Obama und der hat gesagt, er hat in seiner Amtszeit immer den gleichen Anzug mehrfach sozusagen im Kleiderschrank gehabt, weil er gesagt hat, als Präsident der Vereinigten Staaten musst du täglich so viele Entscheidungen treffen, dass er morgens aufstehen wollte und diese Entscheidung nicht treffen wollte. Weißt du, was ich meine? Also er hat gesagt, total. Er wollte seinen Tag entspannen und deswegen hat er einfach immer die gleichen Klamotten angezogen, weil er gesagt hat, das hätte ihn total gestresst, dann den Rest zu machen.
Dann weiß man, dass man viel Arbeit hat, wenn man diese Entscheidung treffen muss, keine Entscheidung treffen zu wollen. Das macht doch der Zuckerberg, macht das auch. Der hat auch immer sein blaues T-Shirt an, genau aus diesem Grund auch.
Ich habe immer die gleiche Unterhose an. Ich habe immer die gleiche Unterhose an.
Aber ich habe die nicht mehrfach.
genau. Ja, aber das ist ja echt, also ich fand diese Serie auch, und du hast recht, das war im Prinzip so die erste große Serie dieser Art, die einen so gecatcht hat.
Ja, zumindest der, also die ich so wahrgenommen habe, ne?
Gibt's
das
denn,
ist das Netflix gewesen eigentlich? Weiß ich gar nicht. War das Netflix?
Ja, ich glaube ja. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Also das ist ja, ich weiß, nee, obwohl, war das Netflix?
Also am Ende war es auf jeden Fall Netflix, aber ob das von Anfang an Netflix war, weiß ich gar nicht.
Nee, und dann gab es ja das Ausscheiden von Kevin Spacey und Robin Wright ist ja die Einzige, die im Prinzip bis zum Ende dabei war, ne? Nee, es ist eine Netflix-Serie. Ist eine Netflix-Serie. Bist du denn, würdest du jetzt sagen, eher Team Kino oder Team Couch? Weil wir haben jetzt ja über zwei große Pfeiler, einmal der Serienwelt und einmal der Kinowelt gesprochen.
Eigentlich wirklich beides. Ich finde, es hängt total davon ab, wie groß die Bilder sind. Also wenn das jetzt, also sowas wie Interstellar, das ist, glaube ich, wirklich fast eine Beleidigung für den Film, wenn man das als erstes auf dem Fernseher guckt oder auf dem Laptop. Sowas muss man einfach im Kino sehen, auch wegen der Musik tatsächlich, ne? Weil das natürlich, das wirkt nur, wenn das richtig laut ist und von allen Seiten kommt. Und man wird, finde ich, nur dann so richtig in den Film reingerissen. Aber es gibt auch Filme, die, da denke ich mir so, warum soll ich mich jetzt da irgendwie unter 100 andere Menschen setzen? Das gucke ich dann lieber für mich irgendwie zu Hause. Aber es hängt wirklich total von den Bildern ab. Wenn ich davon ausgehe, dass das irgendwie ein großer Film ist, den gucke ich tatsächlich lieber im Kino.
Und zu Hause hast du dir da so eine gemütliche Ecke gemacht, also oder Dolby Surround oder bist du da auch
eher? Ich habe mir selber ein Kino gebaut.
Ja, nee, also das wäre mein großer Traum. Ich wünschte, ich könnte das irgendwann mal verwirklichen, aber so ein kleines Kino.
Ich war schon mal kurz davor tatsächlich.
Wirklich?
Ich habe vor ein paar Jahren habe ich noch in einem Haus gewohnt. Jetzt wohne ich ja zur Miete. Und das hatte ich tatsächlich gerade fertig ausgebaut oder war kurz davor, fertig zu werden. Und da gab es tatsächlich einen Raum, mit dem wusste ich nicht, was ich damit machen soll. Und habe da versucht, ein Kino reinzubauen. Bin dann aber quasi kurz vor Fertigstellung da ausgezogen.
Und oh nein! Nein!
Ja, weil das nämlich dann auch, man merkt halt dann auch währenddessen, dass das auch wirklich dann einfach Quatsch ist. Das
war ein Kino sich zu Hause selber einzubauen.
Ja, also Kino ist jetzt ein bisschen übertrieben. Einfach, ne, ein Zimmer mit einer Leinwand.
So. Ja, genau.
Aber genau, am Ende des Tages, das ist so ein bisschen wie, wenn man sich eine Sauna, wenn man eine Sauna hätte. Ich glaube, man benutzt die einfach nicht mehr.
Das stimmt.
Und die Wirkung, die so eine Sauna im Urlaub entfaltet, die geht dann so ein bisschen flöten. Und das ist, glaube ich, dann, wenn man so einen Kinoraum hätte, ist dann wahrscheinlich auch so.
Apropos Sauna.
Aber ich habe hier zu Hause, habe ich aber tatsächlich, also natürlich, ich habe hier so einen Fernseher und eine Couch. Und
aber okay, aber da Dolby guckst du, also du guckst dann nicht auf dem Laptop oder sowas.
Sondern, nee, genau, das meint. Nee,
also du machst schon. Es dir da gemütlich und bist du denn, also ich merke immer mehr, ich meine, das ist ja auch in der digitalen Welt normal, aber wenn mich so eine Serie oder ein Film nicht relativ schnell abholt, dann und ich merke, ich fange an, vielleicht ins Telefon zu gucken oder in einer Zeitschrift zu blättern oder sowas, dann muss ich den Film ausmachen. Geht dir das auch so oder bist du jemand, der das dann straight durchzieht bis zum Ende?
Na, also bei Filmen finde ich es tatsächlich wirklich relativ einfach. Also wenn man da noch eine halbe Stunde das Gefühl hat, dass da passiert nichts, dann macht man das einfach aus. Bei Serien ist das ein bisschen schwieriger. Es gibt so Serien, da muss man sich schon zwingen, 2-3 Folgen zu gucken. Game of Thrones zum Beispiel.
Ja.
Also ich kenne so viele Leute, die die erste Folge häufig gesehen haben, weil sie beim ersten Mal ausgeschaltet haben und dann aber aus dem Freundeskreis gehört haben, du musst es bis zur dritten schaffen, danach ist super.
Und hast du es geschafft bis zur dritten?
Ja, tatsächlich. Ich habe es bis zum Schluss geschafft am Ende auch.
Also alle
Aber ich habe
Staffeln.
auch die erste, genau, aber ich habe die erste Folge auf jeden Fall dreimal gesehen. Weil ich beim ersten Mal auch so dachte, das ist aber ein bisschen, huh.
Also vom Stoff her, inhaltlich meinst du, von den ganzen Namen
Ja,
und
genau, weil es
Familien?
ja
Also,
auch
ja.
relativ, ne, langatmig erstmal erzählt ist und man, also es, ja, es ist ja einfach auch total komplex. Man muss ja erstmal wirklich mehrere Folgen gesehen haben, um überhaupt die Konstellationen zu verstehen. Wenn man das dann irgendwie einmal verstanden hat und dann die erste Folge nochmal sieht, dann ne, erschließt sich das auch schon in der ersten Folge. Aber ich finde schon, dass es viel Informationen erstmal
Ja, total.
waren. Und es gibt einige Serien, bei denen das so ist. Da muss man sich mal schon mal zwingen, die ersten zwei, drei Folgen zu gucken und dann kann man meistens nicht mehr ausschalten.
Aber man merkt schon, du bist jemand, du musst gefordert werden beim Gucken, bei Serie oder Film. Oder lässt du dich auch manchmal von so Popcorn-Filmen berieseln oder ist das für dich Zeitverschwendung?
Ja, bei Filmen geht das schon auch mal. Man kann ja nicht immer selbst entscheiden, was man guckt. Man muss ja manchmal Kompromisse eingehen. Bei Serien ist es wirklich so, das schaffe ich dann irgendwann nicht mehr, wenn das halt total hohlbirnig ist. Das muss auch was mit einem machen. Wenn man da so viel Zeit für opfert, dann finde ich schon, da muss was passieren. Und ich bin da wirklich richtig Fan davon, wenn das einfach sehr komplexe Sachen sind. Also nicht unbedingt jetzt komplex im Sinne von, dass das schwer zu verstehen ist, sondern einfach, dass ganz viele Dinge irgendwie ineinander verwoben sind. Also eben sowas wie Game of Thrones. Das fand ich tatsächlich genau deshalb total spannend, dass man einfach von 20 Leuten genau wissen muss, wer die sind
Ja.
und wie die zusammenhängen, damit man einfach versteht, wie diese Handlung da fortschreitet. So.
Ich
Also
hatte
jemand,
bei.
wenn man jetzt wirklich, keine Ahnung, die fünfte Staffel gesehen hat und dann 3 Jahre jetzt, sagen wir mal, nichts gesehen hätte und dann die sechste, dann hätte er überhaupt nicht verstanden, was das soll.
Nee, aber es ging mir. Nee, weißt du, dass mir das so ging bei Game of Thrones? Ich hatte Angst, 2 Tage keine Game of Thrones Folge zu gucken, weil ich dachte, dann habe ich schon wieder alles vergessen, wer mit wem und warum.
Ja,
Ne?
genau, das meine ich.
Also
Ja,
das.
man muss es am Stück sehen. Ich habe auch tatsächlich, als die letzten beiden Staffeln kamen, immer quasi nochmal von vorne geguckt. Um das, also immer von da nochmal bis daran geschaut, um das einfach wirklich im Fluss bis zum Schluss durchgucken zu können. Und dann ist es natürlich sensationell. Und das ist das Gleiche, lustigerweise, bei diesem ganzen Marvel-Kosmos. Das habe ich letztes Jahr. War es letztes Jahr? Doch, letztes Jahr hatte man ja Zeit, Corona.
Ja.
Habe ich die in der richtigen Reihenfolge alle geguckt.
Die Filme.
Genau, die ganzen
Ach, wie
Filme.
geil.
Und
Also,
jetzt
aber
kommen
es
ja auch
gibt ja
quasi
zwei
die.
Reihenfolgen. Es gibt ja der Veröffentlichung und der inhaltlichen Reihenfolge. Es hat ja
Genau, ich habe die
Marvel.
inhaltliche
Ach, wie
Reihenfolge
geil.
geguckt.
Und?
Und das ist halt wirklich ganz krass, weil ich hatte von den Filmen wirklich viele schon gesehen und auch viele im Kino gesehen. Und ich saß dann da davor und dachte, okay, du hast das halt einfach die ganze Zeit nichts davon verstanden, es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Aber wenn man das versteht, dann ist es ja einfach eine Sensation, wie doll das ineinander verwoben ist. Und auch jetzt mit den Serien, die jetzt kommen, ne, wenn man das wirklich irgendwie ein bisschen alles auf dem Schirm hat und weiß, okay, die Serie spielt jetzt vor Endgame und nach dem und dem und so, das ist schon, das macht mir riesen
Das musste
Spaß,
ich auch
sowas.
nochmal. Das habe ich noch nicht geschafft. Also ich habe alle Marvel-Filme und Serien, die rausgekommen sind, gesehen. Aber ich glaube, das ist wirklich nochmal spannend. Das ist eine gute Challenge. Das muss ich nochmal machen.
Total.
Das dauert ein
Das
bisschen,
ist
ne?
dann Serie, das ist Seriengucken Deluxe, weil das natürlich, also am Ende ist es ja dann wie eine Serie,
Ja.
aber natürlich von der Qualität her nochmal auf einem anderen Level, als ja mittlerweile auch diese Blockbuster-Serien sind. Das ist schon, also das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Natürlich ist es auch zeitintensiv,
Aber es macht Bock.
aber genau, so eine Serie wie WandaVision,
Ja.
die wirkte tatsächlich, glaube ich, ganz anders auf mich, weil ich einfach den Zusammenhang total auf dem Schirm hatte von allem davor. Und dann feiert man das eigentlich noch ein bisschen mehr.
Ja, also danke für den Tipp, Tim. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Da ist ja zum Beispiel auch so ein Mastermind wie Christopher Nolan steckt dahinter. Das ist ja der Kevin Feige, der Chef von Marvel. Der ja auch so crazy. Ich meine, das musst du. Also ich glaube, dass du da diesen Überblick nicht irgendwann verlierst, das finde ich völlig verrückt, ne? Also
Ja, das ist
was?
wirklich völlig. Letztens habe ich so bei YouTube so ein Ding gesehen. So die Aussicht auf Phase 4. Das ist jetzt, glaube ich, Phase 4,
Ja,
genau.
genau.
Und dann fing die irgendwie an Phase 4 MCU und Phase 5. Und haben die so spekuliert, was da jetzt irgendwie so für Serien kommen, auch ja mit ganz neuen Helden. Und dann haben die das immer mit so ein paar Ausschnitten aus irgendwelchen Filmen belegt. So, und dann kamen die dann mit so Filmen, die irgendwie 10 Jahre auseinander waren, wo dann irgendwie einer in der Tür stand, der ein Tattoo auf dem Arm hatte, der dann 10 Jahre später in einem anderen Film hat wieder einer das Tattoo gehabt. Und dann heißt es ja, das ist übrigens die und die Gruppe und über die kommt dann jetzt ein Film. So, und die wurden ja da schon angeteased. Und man so denkt, wie bitte?
Aber wie geil.
Hast du dich vor 10 Jahren dich darauf vorbereitet, dass du 2022 eine Serie zu dieser komischen Gruppe drehst?
Vielleicht,
also das ist völlig absurd.
Ja, aber vielleicht reisen ja Kevin Feige und Christopher Nolan durch die Zeit. Vielleicht muss er die beiden
sehr wahrscheinlich
fragen.
Mittlerweile.
Ja, also ja. Ich glaube, wir kommen dieser ganzen Geschichte auf den Grund mittlerweile.
Ja.
Mein lieber Tim, ich habe es ja eingangs schon einmal gesagt, und das finde ich ja ganz interessant. Deine Familie, ich weiß nicht, ob du das selber mal gesagt hast oder ob ich das gelesen habe, du sagst, deine Familie ist total unmusikalisch.
Ja, also meine Mutter, die hatte sogar Musikverbot, wenn die Latino gesungen haben. Ja, ich weiß auch nicht, wie sowas zustande kommen kann. Das erzählt sie auf jeden Fall, seitdem ich denken kann, dass wenn da gesungen wurde, dann musste sie rausgehen. weil die wohl irgendwie, also sie hatte, glaube ich, irgendwas auf ihren Stimmbändern. Heutzutage würde man einfach sagen, komm, hab dich nicht so. Aber damals irgendwas war da, deshalb redet sie sich ein, nicht singen zu können. Kann sie auch wirklich nicht.
Okay.
Und hat auch schwierigen Musikgeschmack.
Was heißt Musikgeschmack?
Ja, das kann ich jetzt nicht weiter ausführen.
Achso, okay. Also ist schwierig
in vielen Bereichen keine Freunde.
Okay.
Aber es hat mich ja am Ende, hat mich natürlich geprägt trotzdem, ja, weil das immer deutschsprachig war. Aber genau, ich sage, also es wurde halt gar keine Musik bei uns zu Hause gemacht. Und eigentlich auch nur so klassisch im Auto Musik gehört. Und dann eben, wie gesagt, eher so deutschsprachige Sachen, mal bessere, mal schlechtere. Die besseren waren so die Grönemeyers dieser Welt.
Mhm.
Die unangenehmeren Sachen waren dann eher so Heinche und so.
Okay.
Also ich habe nichts gegen Heinche, aber als Kind
war das. Das ist schon anstrengend, ne?
Okay, danke, dass wir das hören darf.
Ja.
Genau, und das ist aber wirklich überhaupt nicht, da wurde überhaupt nichts angestoßen. Ich habe einfach total früh dann irgendwann gemerkt, was Musik mit mir anrichten kann, im positiven, aber auch im negativen Sinne tatsächlich. Also
emotional jetzt, meinst du?
Total, genau, emotional. Und konnte einfach wirklich innerhalb von irgendwie 2-3 Minuten in einer komplett anderen Stimmung sein, einfach durch eine bestimmte Art von Song, die ich gehört habe. Und dann habe ich halt so gedacht, naja, wenn das so eine Kraft bei mir hat, dann wäre es ja irgendwie ganz nett, wenn ich das irgendwie auch selber beeinflussen könnte. Und einfach die Songs schreibe, die ich dann halt gerade so brauche. Und so kam das eigentlich dann, dass ich relativ früh beschlossen habe, dass das der richtige Beruf für mich wäre.
Und bist du denn da, also bist du da auch zu deinen Eltern gegangen, hast gesagt, das ist jetzt der Weg, den ich gerne einschlagen möchte? Und also waren die da, also unterstützend?
Ja, jetzt nicht so offiziell, ne? Ja. Das klingt ja, also ich habe jetzt nicht groß verkündet, sondern ich habe das einfach immer wieder gesagt, dass ich das gerne machen möchte. Und natürlich irgendwie auch dann bei allem, was irgendwie mit Singen zu tun hatte, war ich immer dabei. Ob das eine Weihnachtsfeier war oder auf Geburtstagen irgendwelche Lieder vorträllern. Und ja, die waren jetzt nicht, also ich sag mal so, die haben es mir nicht ausgeredet, aber mir schon natürlich auch zu verstehen gegeben, dass das schon noch vernünftig wäre, was Richtiges zu tun. Und so habe ich mich, aber es hat sich aber dann so ein bisschen so vor sich hin geschlängelt, sage ich jetzt mal. Und dann wurde so jedes Jahr mal einmal so ein ernstes Gespräch geführt, so frei nach dem Motto, so jetzt, ne, willst du nicht mehr was Ordentliches machen?
Was war denn was Ordentliches in den Augen deiner Eltern?
Ja, schon so Ausbildung machen oder okay. Irgendwas Vernünftiges studieren. Ich habe ja dann Theologie studiert, das kam jetzt auch nicht so gut an.
Ja, aber das finde ich ganz spannend, Tim, dass du es gerade sagst, weil also Musik ist ja dein Steckenpferd, deine Passion, deine Leidenschaft und du bist damit zu Recht auch richtig erfolgreich. Aber du hast ja auch sehr gut Fußball gespielt, ne, beim ersten FC Union Berlin, warst du in der B-Jugend, soweit ich weiß. Ja, aber das muss man ja auch erstmal schaffen. Und was du eben gerade schon angesprochen hast, du hast Theologie studiert. Warum, also sag ich mal, warum hast du die Sportlerkarriere nicht eingeschlagen? Ist das dann irgendwann daran gescheitert, dass du einfach keinen Bock mehr hattest? Weil ich glaube, dass wenn man B-Jugend ist man was 16, 15, 16?
Ja, so ungefähr, ja, 15, 16.
Genau, dann fängt ja, glaube ich, so dieser fünfmal die Woche Training und Spiele am Wochenende, dass alles so kapalster geht, war es eher so, ich habe keinen Bock, meine Freizeit, mein Leben dafür zu opfern. Und bei der Theologie, das ist ja komplett, sag ich jetzt mal, konträr zu dem, was Musik und Fußball darstellen.
Ja, also nicht unbedingt, aber ja, erstmal zu der Sportsache. Ich war halt auf einer Sportschule auch. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon lange fünfmal Training die Woche.
Ah, okay.
Also wir hatten einfach viermal im Verein Training und dann, glaube ich, noch zweimal Fußball über die Schule plus den Schulsport und am Wochenende dann noch spielen. Und ich wollte ja Musiker werden und ich hatte wirklich überhaupt keine Zeit für irgendwas. Ich habe, ne, irgendwie Sport gemacht, war müde und musste dann irgendwie noch so Schulsachen machen. So. Und irgendwann habe ich gedacht, ne, wenn ich Sänger werden will, dann muss ich irgendwann was dafür tun. Das wird nicht ganz von alleine passieren. Und genau, deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, ich brauche die Zeit, um irgendwie mein Instrument zu lernen und kann es nicht weitermachen. Weil ich wollte das ja nicht beruflich machen.
Okay, das war völlig außer Frage, sondern Spaß.
Genau, das stand für mich völlig außer Frage, das irgendwie ewig zu machen. Mir hat das total Spaß gemacht und es ist auch immer noch so, dass Sport mir Spaß macht und Mannschaftssport besonders Spaß macht. Aber das jetzt irgendwie zum Beruf zu machen, dafür war ich einfach nicht gut genug und hatte einfach andere Pläne. Mhm. Und habe deshalb tatsächlich irgendwann aufgehört. Und genau, und diese Studiumssache, das so rückblickend wirkt das ein bisschen verrückter, als es sich für mich währenddessen angefühlt hat. Ich war ja einfach nach dem Abi, ist man ja, wie alt ist man da? 18, 19. Und
da gab es da noch Zivildienst bei dir nach dem Abi? Also Zivildienst?
In der
oder?
Theorie, ja, hätte es gegeben, genau.
Ach, okay.
Ich wurde aber irgendwie so gemustert, dass ich es mir aussuchen konnte, ob ich das mache oder nicht.
Und okay.
Ich habe dann stattdessen lieber gearbeitet. Aber genau, ich hatte einfach so gedacht, ja, wenn ich jetzt Sänger werden will und wie 18, 19 bin, welcher Mensch möchte einen 18, 19-jährigen Menschen übers Leben singen hören? Ich nicht. Also ich hätte das damals schon nicht gewollt und heute auch nicht. Da dachte ich, das kann kein Mensch gebrauchen. Ich muss irgendwie Zeit überbrücken und irgendwie mal zumindest halbwegs normales Leben haben, bevor das dann losgeht als Popstar. Ich bin ja fest davon ausgegangen, dass das alles funktioniert.
Ja?
Total.
Oh,
ich habe mir das wirklich die ganze Zeit eingeredet, dass es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Das wird funktionieren. Und also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das so bei meinem Freundeskreis ankam. Ja? Die haben alle gedacht, ich habe ein Ding an der Waffe, in meinem Abi-Buch stand auch irgendwie unser Superstar drin.
Aber was so sagen die
Kommentar
denn jetzt?
Von meinen Mitschülern.
Ja, aber was sagen die denn also jetzt? Also, oder was haben die dazu gesagt, als sozusagen dein großer Durchbruch in Anführungszeichen kam? Als du dann auf einmal wirklich überall zu sehen und zu hören warst?
Also die, mit denen ich Kontakt hatte, denen ging es tatsächlich eigentlich genauso wie mir. Dass sie das einfach nicht begreifen konnten, dass das dann wirklich genau so gekommen ist. Also weil ich das auch immer, also können jetzt schon lange drüber erzählen. Ich bin mit meinem besten Freund Philipp, wir sind immer zusammen zum Fußball gegangen oder so mit dem Fahrrad gefahren, haben uns immer darüber unterhalten, wie das sein wird, wenn wir dann zusammen in einer Band sind. Ich der Sänger, er der Backgroundsänger. Und haben uns das die ganze Zeit quasi gegenseitig ausgemalt, wie das so passieren wird. Und in dem Jahr, in dem dann nur noch kurz die Welt retten rauskam, haben wir eigentlich alles in diesem Jahr genau so dann gemacht, wie wir uns das einfach jahrelang gegenseitig erzählt haben. Und sind dann plötzlich nur noch unterwegs gewesen und haben Konzerte gespielt.
Ey, toll aber, oder?
Ja, aber auch natürlich völlig überfordernd. Also es war natürlich eine Sensation, dass das genauso kam. Aber das macht einen schon auch ein bisschen fertig, dass das dann
das glaube ich
so passiert. Und dann nochmal zu dem Studium, genau, das ja. Ist am Ende. Ich habe mich einfach total dafür interessiert, warum Menschen glauben und natürlich auch, woran sie glauben. Und auch so ein bisschen für diesen Konflikt, der natürlich so ein bisschen dann in der Natur der Sache liegt, auch so ein bisschen. Also ne, durch die ganze Weltpolitik und Weltgeschehen, man hat ja irgendwie die ganze Zeit irgendwie gerade so in der Zeit gesehen, wie doll Religion, Politik und alles beeinflusst die ganze Zeit. Auch so nach 9/11 und so. Und genau, ich wollte das einfach wissen und ich wollte das auch nicht einfach irgendwo nachlesen von irgendwem, der darüber spricht, sondern von jedem, der das selber glaubt. Deshalb ist das eigentlich, im eigentlichen Sinne war das kein Theologiestudium, sondern das war evangelische Theologie und nicht christliche Religion, aber eben immer gelehrt von den Leuten, die das selber glauben. Also Judentum wurde uns eben vom Juden beigebracht, Islam, von einem Moslem. So. Und das ist schon irgendwie ein bisschen spannender, das aus dem Blickwinkel zu sehen. So.
Hatte dir das Studium denn die Antwort gegeben? Also hast du für dich herausgefunden, warum Menschen glauben?
Das kann man eigentlich nicht. Aber irgendwie ist es eher tatsächlich so ein Gefühl dazu. Also ne, wenn man irgendwie, ich saß da einmal in so einem Kurs, der eben, wo ich aus verschiedensten Glaubensrichtungen Leute saß und ich selber bin ja nicht keiner Glaubensrichtung angehörig. Mhm. Und dann sollten da irgendwie Vorträge gehalten werden zu unterschiedlichsten Themen. So. Und das ist ja dann eher so ein wissenschaftliches Ding. Ne? Dann sagt dann irgendwie der Professor hier, ne, das ist jetzt irgendwie dein Thema, du sollst jetzt über Trinität einen Vortrag halten. Und dann waren da so zwei Mädels, die mussten dann einen Vortrag über Trinität halten. Und dann saßen da zwei Moslems, die das quasi, die haben die auseinandergenommen. Die haben die wirklich richtig auseinandergenommen. Die konnten das nicht abstrahieren, dass das jetzt einfach ein wissenschaftliches Ding ist. Die sagen selbst, ja, sie haben selbst dran geglaubt, aber das, was sie da vorgetragen haben, war ja erstmal nur eine Sammlung von Fakten. Ja? Ja. Das glauben die Christen. So. Und das konnten die überhaupt nicht trennen quasi. Dass das irgendwie eine wissenschaftliche Betrachtung geben kann und irgendwie eine persönliche. So. Und das fand ich schon krass, aber ich habe es irgendwie verstanden, weil das in deren Glaubenswelt, in der sie sich befinden, geht sowas nicht. So. Und das, ja, wie gesagt, ich kann das, ist schwierig zu beschreiben, ist aber eher so ein Gefühl, dass eben so dieser Konflikt, der die ganze Zeit da ist, dass das in der Natur der Sache liegt. Weil wenn jemand sagt, also wenn ich nicht an eine Sache glaube oder nicht gläubig bin, dann wirkt das immer so, als wenn jemand, der irgendwas glaubt, der wirklich nur dran glaubt, aber der weiß, dass es so ist. Für jemanden, der quasi richtig gläubig ist, für den ist das ein Fakt, für den ist das nicht eine Sache, die der hofft, dass die so ist. Der hofft nicht, dass da irgendwo ein Gott ist, sondern für ihn ist das quasi ein
ganz
Fakt,
klar,
der weiß
gegeben.
Das. Ja. Genau, und davon abzurücken ist einfach dann nicht möglich und auch nicht theoretisch davon abzurücken. Das geht dann eben einfach nicht. Und das so quasi so zu spüren, so auch zwischen den Zeilen zu spüren, das war eigentlich so ein bisschen das Ergebnis. Und ja, einfach klar, dass die Aufgabe, die unterschiedlichen Religionen zusammenzubringen, dass das einfach unglaublich schwierig ist. Das ist einfach, ja. Und dafür wäre ich dann auch nicht der richtige Mann, weil da würde ich zu schnell verzweifeln einfach dran.
Das glaube ich, aber dann ist ja das Studium, also weil du ja auch vorhin gesagt hast, dass das eher so ein bisschen so alle gedacht haben, wieso machst du das jetzt? Dann war das etwas für dich auch in dem Prozess, dich selber sozusagen ein bisschen besser kennenzulernen und zu finden, oder? Also das war gezielt.
Total.
Ne? Also es war jetzt nicht nur, ich weiß nicht, was ich machen soll nach dem
Abitur. Genau, es war kein Zeitvertreib. Ich habe mich da wirklich total für interessiert und würde sogar behaupten, dass mir das wirklich, also unabhängig von Glauben oder Religion, total was gebracht hat. Nämlich immer zu versuchen, alles aus unterschiedlichsten Perspektiven zu sehen. Auch wenn die Fakten total klar scheinen, neige ich seit diesem Studium extrem dazu, immer noch mal zu gucken, könnte man das auch noch irgendwie anders sehen.
Aber das ist ja toll. Also dann, ich finde es toll, wenn man sich dem einfach öffnet und versucht zu verstehen, warum andere Menschen so ticken und man selber vielleicht dadurch, dass man durchs Elternhaus, durch Freunde, durch die Bildung, durchs Umfeld ja ganz anders geprägt wird.
Dieses keine Antwort zu kriegen, zu lernen, dass das auch okay ist. So, dass man
also,
dass
du nicht auf jede Frage eine Antwort kriegst.
Genau, ne? Man muss nicht, es muss nicht auf alles eine klare Antwort geben. Es gibt einfach so Sachen, wo man auch mal sagen muss, okay, das kann ich nicht entscheiden, ob das in die eine oder die andere Richtung richtig ist, weil irgendwie beide Seiten mir total einleuchten. So. Und zum Glück muss man ja auch nicht immer das entscheiden. Es gibt natürlich Lebenssituationen, da hat man keine Wahl, da muss man sich für A oder B entscheiden. Da sind wir wieder beim Anzug, bei der Anzugwahl am Morgen. Aber gerade bei solchen Fragen, wenn man keine letztgültige Antwort drauf bekommt, dann lernt man da auf jeden Fall in so einem Studium, das ist auch okay, weil es so viele total plausible Wege gibt, da Sachen zu denken, dass man schnell an den Punkt kommt, dass man sich sagt, okay, es gibt zu viele gute Antworten.
Jetzt verstehe ich auch, warum du Nolan so gut findest. Weil der, genau, ne, also der sucht ja, ja, aber der sucht ja auch, glaube ich, in seinen Filmen und das, was er macht, nach Antworten, aber weiß auch, dass er nicht auf alles Antworten kriegt. Aber er ist trotzdem interessiert dran. Und das bist du ja auch total. Das finde ich ganz spannend. Und ich würde auch gerne gleich mal über deinen neuen Song kein Problem sprechen. Aber ich habe noch eine Frage, weil du ja gesagt hast, du hast so einen Plan. Das wird ja immer deutlicher auch durch das, was du studiert hast und diese Klarheit, die du auch hattest für deine musikalische Karriere. War dann zum Beispiel die Tätigkeit als Auktionator, was ich ja auch spannend finde, im Autohandel, eine Vorbereitung vielleicht auch auf die Bühne, weil da standst du ja auch schon vor Menschen. Das ist ja auch etwas, was man vielleicht erstmal lernen und kennenlernen muss. Oder warst du schon immer jemand, der das gerne gemacht hat?
Nee. Ich habe es mir auch eingeredet, dass ich das deshalb mache tatsächlich, was natürlich eigentlich nicht der Fall war. Ich hatte damals dann irgendwann, da war klar, dass mit dem Studium, das dreht sich jetzt im Kreis, alles, was ich irgendwie wissen wollte, hatte ich dann irgendwie da schon mal gehört und hatte dann so das Gefühl, okay, jetzt mache ich das gerade wirklich nur noch irgendwie, um Zeit zu überbrücken oder um das irgendwie abzuschließen, wohl wissend, dass ich mit dem Abschluss eh nichts machen würde. Und dann habe ich irgendwie mit einem Freund telefoniert und überlegt, ja, was mache ich jetzt? Und dann haben wir zusammen beschlossen, dass ich da irgendwie als Aushilfe erstmal anfange in diesem Auktionatorenladen. Also, ne, die haben Autos versteigert und brauchten irgendwie Leute, die so ein bisschen helfen. Und das wollte ich eigentlich nur so ein bisschen zum Übergang machen, um dann eben währenddessen mich mal um meine Musik zu kümmern, richtig. Das ist mir aber nach ein paar Wochen so langweilig gewesen, dass ich dann mich da beworben habe, Auktionator zu werden, was rückblickend immer noch völlig absurd ist. Weil ich, als ich das erste Mal da reingegangen bin, das war, glaube ich, das Erste, was ich gesagt habe, dass ich niemals in meinem ganzen Leben mich auf dieses Podium stellen würde und auktionieren würde. Das war mein Schlimmstes. Ja. Und da irgendwie hat sich das dann aber so ein bisschen dahin entwickelt. Ich hatte da auch irgendwie viele Bücher so über so Karrieresachen gelesen und habe mich so ein bisschen, war einfach in so einem Film drin, so von wegen, ne? Ich muss nur das und das machen, dann werde ich da auf der Karriere leider ganz schnell aufsteigen. Und bin dann da wirklich relativ schnell eingestellt worden und auch relativ schnell dann wirklich dabei gewesen, diesen Beruf auszuführen. Aber hatte logischerweise dadurch dann gar keine Zeit mehr, irgendwie Musik zu machen. Gleichzeitig, aber genau wie du gesagt hast, war das dann irgendwie plötzlich ein sensationelles Training, um auf der Bühne zu sprechen. Auf der Bühne singen war nie ein Problem, da hat man ja auch zu tun, ist irgendwie, ne? Da,
konzentrierst du dich ja auch eher auf deine Texte und auf dich, auf die Emotionen.
Genau.
Ne?
Ja. Genau, aber das Entscheidende bei so einem Konzert ist tatsächlich eher das Dazwischen. Das durfte ich früh lernen, dass das Dazwischen eigentlich darüber entscheidet, wie so ein Abend sich entwickelt. Und das war natürlich ein sensationelles Training, vor 200 Autohändlern zu bestehen,
ich glaub,
als jemand,
der
viel jünger aussieht, als er ist.
Das ist eine besondere Klientel, glaube ich auch, ne?
Genau, also alles, was man sich da so klischee-mäßig vorstellt, das ist wirklich genau so. Und genau, da zu bestehen, und ich habe schon immer viel jünger ausgesehen, als ich bin. Als ich da war, war ich ja dann, wie alt war ich denn da? 2007 war ich 23, da sah ich wahrscheinlich aus wie 16. und habe denen dann da irgendwie erklärt, nein, das Auto kostet jetzt nicht 97.000 Euro, sondern 97.200. So. Und das war ein sensationelles Training. Und dann, jetzt wurde es verrückt. Dann habe ich tatsächlich dann so anderthalb Jahre später, hatte ich plötzlich eine Stimmbandentzündung. Und diese Stimmbandentzündung, also genau, vom vielen Sprechen, ich war erkältet und habe dann irgendwie eine Auktion gemacht und hatte auch irgendwie da gerade irgendwie viel gesungen, weil ich viel geprobt hatte mit meiner Band und so. Und genau, hatte dann plötzlich Stimmbandentzündung. Und die war für mich am Ende der Wink mit dem Zaunpfahl, dass jetzt der Moment gekommen ist, dass ich da mal kündigen sollte und jetzt alles auf eine Karte setzen sollte. Und genau, das war 2009.
Und das war das richtige Ticket. Und 2011, bumm, ich meine, auch Wahnsinn.
Genau, da muss man ja erstmal dann einen Plattenvertrag und so sich organisieren, ein Album aufnehmen. Das kam dann tatsächlich alles schon so Ende 2009. 2010 wurde dann das Album aufgenommen. Ja, und 11 war dann der Startschuss. Und ja, jetzt sitze ich hier.
Ja, super. Also, aber echt toll, also wie das dann doch alles zusammenpasst am Ende, ne?
Also rückblickend wirkt es dann immer so, als wäre das quasi ohne Abzweigung gewesen und das hätte man das vorher geplant, aber da ist natürlich so viele Momente, in denen man sicher ist, dass das irgendwie nicht gut gehen kann oder in denen man irgendwie doch irgendwie falsch abbiegt. Also ne, hätte es sein können, dass ich jetzt immer noch auktioniere, weil das einfach war extrem gut bezahlter Job und meinem jetzigen tatsächlich nicht unähnlich. Musste ständig irgendwie bei jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt und habe da eine Auktion gemacht. Jetzt bin ich jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt und singe da. Mhm. Das ist eigentlich sich, also wirklich, es war auch ein Training tatsächlich für das Nicht-Zuhause-Sein und das auch alleine sein tatsächlich, weil man ja, ne, wenn man so unterwegs ist, immer sehr viel.
Kannst du das gut alleine sein?
Ja.
Mittlerweile. Können ja viele total. Nicht. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die ich kenne wirklich ein paar Leute, die können das nicht. Aber ich habe das auch gelernt. Ich wollte ja, also bei mir ist ja auch alles, ich wollte ursprünglich Medizin studieren und jetzt bin ich auch in einer anderen Welt. Aber das, ich finde, das ist ja das Tolle, ne, am Leben, dass man Pfade einschlägt und die führen einen dann vielleicht auf, das sind ja auch alles immer günstige Zufälle und dann muss man einfach diese Chance packen und ergreifen und dann und sich dann Mühe geben.
Wenn man
geben,
dann irgendwo landet, wo es einem, ne, wenn man irgendwo landet bei einer Sache, die einen dann erfüllt, dann ist es natürlich eine Sensation. Ich kenne wirklich so viele Beispiele aus so meinem Freundeskreis, die, also auch von meinem Theologiestudium, wo einfach Leute dabei waren, die ganz sicher waren, dass das irgendwie das ist, was sie machen müssen, weil sie irgendwie gläubig sind oder sich dafür interessieren. Und dann währenddessen einfach irgendeine Sache passiert, die denen irgendwie auftut, ach nee, ich muss irgendwie doch Maskenbildner werden. Und dann innerhalb von 2 Wochen sich alles da fügt, dass die plötzlich das irgendwo lernen können und dann auch hier schon plötzlich eine Anstellung haben. Also ab dem Moment, wo wie klar ist, okay, das ist eigentlich das, was mich erfüllen würde, die Sachen fast von alleine immer gehen. Das habe ich so oft beobachtet. Das finde ich schon spannend. Da muss man aber natürlich auch den Mut dann haben, die Abzweigung zu nehmen und nicht ängstlich quasi bei der sicheren Variante zu bleiben und stattdessen dann sein Leben lang irgendwie irgendwas zu machen, was man hasst.
Genau, aber ich glaube, das hat dann vielleicht auch etwas mit deinem Studium zu tun. Ich glaube, man muss sich dann auch immer wieder sagen, wir alle wissen nicht, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind. Ne? Und wir alle haben nur ein einziges Leben und nur ein einzige, sag ich mal, eine lange Zeit, die Chance, Dinge zu machen, die einen glücklich machen. Und ich glaube, das ist etwas, was total wichtig ist und was ja auch, glaube ich, vielen Leuten jetzt in dem Lockdown oder in dieser Corona-Zeit, also ich habe das Gefühl, dass sich da ganz viele Dinge neu justiert haben und deswegen muss ich sagen, hat dein Song, also Kein Problem, vor allen Dingen auch einzelne Zeilen, ganz viel beim Hören jetzt auch nochmal ausgelöst, weil ich habe, also es geht ja im Prinzip darum, dass du keinen Bock mehr hast auf diese oberflächliche Welt, jetzt mal als Quintessenz in Kurzfassung, ne? Oder habe ich das falsch interpretiert?
Ja, in gewisser Art und Weise schon. Also so ein bisschen eben um diese, man ist ja ständig vor der Frage, wie sehr passe ich mich an?
Genau.
Im Leben. Also ne, ist immer die Frage. Und wann ist das denn eben schon verbiegen? So, und da so die Grenze zu ziehen, aus, ne, dass man einfach irgendwie kompromissbereit ist und auch höflich ist manchmal. Und dazu, dass man sagt, nee, jetzt ist das, verrate ich mich hier selbst, das geht nicht. Darum geht es eigentlich. Und der ne, Protagonist, der in dem Song beschrieben wird, der sagt sich ja, komm, es ist, die Welt wird davon nicht untergehen, wenn ich quasi die Dinge mache, die ich für richtig halte oder wenn ich mir selbst treu bleibe.
Aber der Protagonist, genau das ist, was bist doch du, oder?
Ja, also schon. Also es wird ja schon so ein bisschen, also ne, der Song beschreibt das ja so ein bisschen von außen. Aber genau, das ist am Ende, ticke ich genau so und stelle halt immer wieder fest, dass das eigentlich das ist, worum es geht. Dass man immer wieder abwägen muss, ne, bleibe ich mir jetzt treu oder ne, ist das auch einfach, kann man auch mal sagen, ist okay, ich mache das jetzt einfach so. Das ist eigentlich das, was wir gerade auch gesagt haben mit der Leidenschaft und irgendwie dem Beruf, der einen erfüllt. Ja? Wenn man da nämlich nur auf Stimmen von außen hört und versucht, es allen recht zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man am Ende selber der Einzige ist, der unglücklich ist.
Das stimmt.
Und das kann man eigentlich ganz gut übertragen.
Wir beide arbeiten ja, sag ich mal, auch in einer Welt, also Musik und Fernsehen und Entertainment haben ja viel miteinander zu tun. Ich würde dir gerne, weil eine Zeile heißt, mein Lächeln verkrampft, meine Würde verstaucht, wie komme ich hier wieder raus? Fällt dann niemandem auf, wie die Gespräche sich gleichen? Jeder im Raum findet sich selbst am geilsten. Macht dich das manchmal mürbe, weil du hast ja, also ich finde es total spannend, was du gemacht hast, aber du hast dann zum Beispiel auch 2019 hast du dich komplett so rausgezogen und bist ja auch ein bisschen um die Welt gereist. Hast du manchmal das Gefühl, dass das, was du gerne beruflich machst, von außen mit so viel anderen Sachen vollgestopft ist, die du eigentlich gar nicht haben möchtest, dass du zwischenzeitlich diese Zeit für dich auch brauchst? Oder wo ziehst du die Kraft her, auch mit dieser Oberflächlichkeit umzugehen und du selber zu bleiben?
Also ich, Stichwort ist, glaube ich, einfach Humor. Ich habe, glaube ich, gelernt in den letzten Jahren, dass immer mehr mit Humor zu nehmen und weniger Dinge verbissen zu sehen und mich eben wirklich eher auf das zu konzentrieren, was mich an dem Beruf erfüllt. Also wirklich auch darauf zu achten, dass ich beim Songschreiben auch wirklich Spaß habe und das nicht nur als Mittel zum Zweck sehe, um dann wieder irgendwas veröffentlichen zu können. Weil eigentlich eben genau das ist das, was mir Freude bereitet. Der Moment, in dem man dann genau so eine Zeile findet, wie die du gerade vorgelesen hast, ja, bin ich immer noch sehr stolz drauf, mit der verstauchten Würde. Das sind eigentlich die Momente, wofür ich das mache. Und dann natürlich am Ende Live-Konzerte, ne, wenn man beim Song schreiben schon sich vorstellt, dass die Fans an der und der Stelle das und das singen könnten, wenn sie das dann wirklich irgendwie ein Jahr nach dem Schreiben tun. Das sind so eigentlich die magischen Momente, wofür ich das mache. Und bei dem Rest, man trifft halt immer wieder oder kommt immer wieder in Situationen, bei denen man wirklich die Hände vom Kopf zusammenschlägt und sagt, es kann doch nicht sein, es ist doch nicht das erste Mal, dass er sowas macht. Aber damit habe ich mich tatsächlich wirklich einfach abgefunden und versuche das mit Humor zu nehmen, dass wirklich in, man muss es leider so hart sagen, in 8 von 10 Fällen man in Situationen kommt, wo ich mir genau diese Frage stelle, wie kann es sein, dass sich das hier so abläuft, weil ihr macht das doch nicht zum ersten Mal.
Ja, das kenne ich. Das ist absurd, aber du hast es eben gerade gesagt, einen Song schreiben und zu sehen, wie die Leute emotional mitgehen, ne? Also, und du hast ja auch gesagt, ja, jeder interpretiert ja einen Song anders. Das ist ja nicht unbedingt nur der Text, sondern die Melodie, die Situation, in der du es gehört hast, dieses Nostalgische, das zieht dich zurück. Du war, also, Musiker, ne? Also Konzerte sind das, was am allerschwierigsten in den, oder was nicht stattgefunden hat. Und wir uns alle fragen, wann geht es endlich weiter? Aber du hast jetzt, glaube ich, Ende Juli ein Konzert gegeben. Ne? Oder liege ich da falsch? Doch, glaube ich, ne?
Doch, genau. Wir haben jetzt unser erstes wieder gespielt.
Wie war das? Also das muss ja für dich, also keine Ahnung, ich kriege Gänsehaut, wenn ich rede und ich habe da das Konzert gar nicht gegeben, aber wie war denn die Situation für dich, da oben endlich wieder zu stehen und das, was du so sehr liebst, den Menschen, die dich dafür so sehr lieben, vorzutragen?
Ja, das war auf jeden Fall besonders. Also und ich glaube, das war jetzt nicht, also normalerweise erinnert man sich dann so an die größten Konzerte oder an die spektakulärste Location und so. Und das war jetzt halt eher relativ klein, aber trotzdem natürlich total besonders, weil das natürlich auch für die Zuschauer, für die meisten war das erste Konzert wieder. Und ja, wir hatten alle Gänsehaut die ganze Zeit, eigentlich schon am Tag davor, als wir da nochmal so ein bisschen geprobt haben, um uns noch ein bisschen warm zu spielen. Einfach auf so einer Bühne zu stehen, wieder zusammen Musik machen zu dürfen, ist einfach magisch. Und wenn man dann die Leute sieht, die dann doch plötzlich alle Maske tragen mussten, das war tatsächlich am Tag davor sogar noch in der Diskussion, dass sie nicht tragen müssten. Okay. Dann haben sich aber die Zahlen wieder so verschlechtert, dass dann doch plötzlich alle tragen mussten. Und da hat man natürlich auch ein bisschen Angst vor, ne? Wie ist das für die Leute? Ne? Finde ich das dann irgendwie richtig doof? Aber es war einfach Wahnsinn zu sehen. Das haben die nach 5 Minuten vergessen, dass sie alle eine Maske auf hatten. Man kann offensichtlich auch mit Masken sehr laut mitsingen.
Sehr gut.
Und einfach wirklich, ja, einfach krass zu sehen in den Augen der Leute, wie sehr die das alle genossen haben. Endlich wieder so ein, ja, einfach, ne, dass sich das Leben mal kurz wieder nach Normalität anfühlt.
Müssen wir ja auch wieder zurück. Sonst, also,
genau, und man weiß es tatsächlich aber auch natürlich nochmal ganz anders zu schätzen. Ne? Also ich mache das jetzt auch seit 10 Jahren und da kommt natürlich irgendwie so ein bisschen Routine rein, gerade bei so Konzerten, man ist da einfach schon so ein bisschen, ne, ich weiß ja mittlerweile, wie es geht. Aber sich einfach nochmal wirklich bewusst zu machen, dass jeder Einzelne, der da hinkommt, wie besonders das eigentlich ist. Also dass man einfach ein Glück hat, dass es einfach
Menschen gibt. Dass man das machen darf.
Kann, genau, ne? Die sagen, komm, ich nehme jetzt hier mein hart erarbeitetes Geld irgendwie und kaufe für meine 4-köpfige Familie so ein Ticket, um dir 2 Stunden beim Singen zuzuhören. So, das ist einfach, da haben, glaube ich, die letzten 1,5 Jahre nochmal die Sinne für geschärft, dass man das einfach sehr würdigen muss, weil es einfach alles anders selbstverständlich ist.
Ja, aber das ist toll, wenn da der eigene Wertekompass dann vielleicht auch nochmal so feinjustiert wird, ne? Also es gibt, also das ist eine schreckliche Zeit und es geht ganz vielen Menschen wirklich schlecht, aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, sich diese Situation auch zunutze zu machen und zu reflektieren und auch nochmal zu gucken, dann finde ich super. Ist denn Fridolin immer dabei? Eigentlich auf Konzerten? Dein Hund?
Ja, nur wenn das eine richtige Tour ist und ich wirklich mehrere Wochen unterwegs bin. Im Sommer ist es ja meistens so, dass man irgendwie am Wochenende losfährt und irgendwie 2-3 Konzerte spielt und dann wieder zurückkommt. Da kann er dann mal hier von jemandem übernommen werden. Aber so ist es ja jetzt ja, so eine Konzertumgebung für so einen Hund nicht die alleroptimalste.
Das glaube ich.
Das macht man wirklich nur wenn es nicht anders geht.
Ich würde gerne mit dir ein kleines Spiel spielen, Tim. Und zwar würde ich dir gerne Songs aus bekannten Filmen nennen und du sollst raten, aus welchen Filmen die sind.
Boah.
Ja?
Bin ich sehr gespannt,
du darfst natürlich auch gerne dann musikalisch eingreifen, wenn du einen Song ganz besonders gerne magst. Aber das ist jetzt auch nicht, auch nicht schwer oder nicht kompliziert. Shallow von Lady Gaga und Bradley Cooper.
Boah, wie hieß denn der Film?
Aber du weißt, welchen Film ich meine, ne?
Ja, den Film habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber wie hieß denn dieser Film, den ich übrigens unterirdisch fand?
Den fandst du unterirdisch? Spannend.
Oh, fand ich so ein grauenhafter Film.
Also ist ja ein Remake, ne? Ist, glaube ich, das vierte Remake von dieser Story, A Star is Born.
Wie hieß der? Ach, Star is Born, genau.
Genau.
Also, ja, alle fanden ihn so toll. Und ich dachte, Freunde, es ist ja so handlungsmäßig und auch was Lady Gaga da schauspielmäßig macht. Nicht böse, ich habe das wirklich überhaupt nicht verstanden.
Nee, aber das ist gut. Ich finde es gut, jemanden mal zu hören, der das nicht die ganze Zeit immer abfällt. Wie fandst du den Song denn?
Genau, also musikalisch ist es halt eine Sensation und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sich alle davon blenden lassen. Da hatte ich natürlich auch total Gänsehaut. Wir hatten halt zusammen diesen Song da singen und so, fand ich alles sensationell. Aber so die Handlung und so, und Bradley Cooper bin ich auch Riesenfan. Ohne Limit, bester Film. Ja?
Ohne Limit, das Buch habe ich dazu gelesen, mit Robert De Niro und der Pille.
Ja, genau.
Das wäre mal was Spannendes, ne? Wenn es diese Pille geben würde.
Boah. Ja, weiß noch nicht, ob das dann wieder...
Das wäre auch nicht gut. Aber weißt du, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das Ende finde ich so sensationell, wo er Robert De Niro noch trifft, ne, an dem Auto, erinnerst du es noch? Ich weiß gar nicht, da gibt es irgendwie eine, und Robert De Niro ihn im Prinzip Volley nehmen will, aber Bradley Cooper im Prinzip in seiner Figur schon viel weiter ist. Da hat er im Prinzip alles schon unter Kontrolle. Das ist Wahnsinn. Ja, okay, aber... nächster Song. I See Fire von Ed Sheeran.
Boah, ist das nicht einer von diesen... der Hobbit? War es nicht der Hobbit?
Ja! Absolut richtig. Ja. Sehr gut.
Irgendwas mit Herr der Ringe.
Ja, genau. Aber sind Herr der Ringe und Hobbits und sowas etwas, was du gut findest? Oder eher nicht?
Doch, das hat tatsächlich auch aus den gleichen Gründen, ne, die ich vorhin sagte, einfach, weil das so schön komplex ist. Und ich freue mich schon sehr, es gibt ja jetzt offensichtlich
die Serie.
Release-Datum für die Serie, ne? 22. September 22.
Ja, oh, da freue ich mich auch richtig drauf.
Oh, bin ja sehr, sehr gespannt.
Da bin ich auch gespannt. Aber ich glaube, dass die das gut hinkriegen. Ich glaube, die haben die richtigen Showrunner, habe ich gelesen. Das wird, glaube ich, ganz geil. Probier es mal mit Gemütlichkeit.
Das war da. Das ist Mowgli.
Genau. Und Balu, der Bär, das Dschungelbuch.
Genau. Ja. Ich hätte König der Löwen gesagt.
Oh, aber pass mal auf, da kommt auch gleich noch was. Da kommt auch gleich noch was. probier's mal mit Gemütlichkeit. Ist das ein Song, den du auch gerne mal mitsummst und singst? Nö. Bist du jemand, der Songs mitsummt und singt?
Eher pfeifen tatsächlich. Ich bin so ein Pfeifer die ganze Zeit.
Wirklich? Kannst du gut pfeifen oder ist das eher so, du pfeifst einfach, weil du Bock drauf hast?
Ich laufe immer den ganzen Tag durch die Gegend, pfeife vor mich hin, vor allem, wenn ich ein bisschen nervös bin.
Echt? Das ist dann,
ich erwische mich dann immer vor Konzerten.
Weißt du, womit ich mich immer versuche zu chillen vor irgendwelchen Shows? Ich laufe die ganze Zeit immer rum. Und dann kriegen die immer Panik, weil ich immer im Studio rumlaufe und die mich nicht finden, wenn die loslegen wollen. Ich bin dann immer so in meiner Zone. Ja, genau. Staying Alive von den Bee Gees.
Boah.
Ja, der Film heißt Staying Alive oder Night Fever. Also ist der John Travolta.
Ach so, der John Travolta-Film.
Ja, genau. Okay, jetzt kommen wir zu etwas. Can You Feel the Love Tonight von Elton John und Tim Rice? Hast du eben schon gesagt.
Na, das ist ja König der Löwen.
Ja, siehst du. Guck mal, also großartig. Aber
Wie fandst du denn da das Remake von König der Löwen jetzt, dieses 3D-Super-Spektakel?
Fand ich nicht gut. Weil also das klingt jetzt so doof, ne? Also das ist eine völlig falsche Argumentation, aber ich habe immer noch nicht verstanden, warum man also Tiere animiert, dass die sozusagen sprechen und sich menschlich verhalten, damit ich mir den Film angucke, den ich eigentlich total cool fand als Zeichentrickfilm. Macht das Sinn? Das, was ich gerade gesagt habe?
Ja, verstehe ich schon irgendwie. Ja, ich fand es auch optisch, es sieht natürlich alles, wenn man guckt das die ganze Zeit und denkt, boah, krass, was heute möglich ist. Wie gut das aussieht. Aber die trotzdem hat es irgendwie so was komisches, komisch Lügloses.
Ja, oder? Also, ist ja, ja. Also ich weiß nicht, also das ist ja genauso wie mit Dschungelbuch, auch der Realverfilmung. Dann siehst du auf einmal der Film selber, der Kinderfilm oder der Zeichentrickfilm, ist ja großartig, ne? K war immer so ein lustiger Sidekick. K, die Schlange, kriegt immer auf die Omme, ne? Und Balu der Bär und hier, ich bin der König im Affenland und ne, diese ganzen, der Orang-Utan. Und dann guckst du dir diese, ich weiß nicht, das ist ja keine Realverfilmung, aber diese CGI-Realverfilmung an und denkst du, wow, wie düster ist das alles, ne? K ist irgendwie so 85 Meter lang und der Kopf ist 3 Meter breit und ne, und ich, keine Ahnung, also das sieht schon toll aus, aber ich finde diesen Charme, ne, den mag ich einfach von den alten Zeichentrickfilmen.
Der ist weg.
Oder ging es dir nicht so?
Aber ja, ist ja die Frage, wenn man das nicht kennt, ja doch, genau das Gefühl, das ich auch hatte, aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie ist das, wenn man den Vergleich gar nicht hat, ne? Also wenn jetzt, wir können das ja nicht mehr naiv gucken, das ist ja immer nur, wie man das dann vergleichen kann, so ein bisschen nostalgisch wird zu den Sachen, die man schon kennt. Aber ja, genau, wenn man aber den Vergleich hat, dann finde ich es auch so ein bisschen merkwürdig immer.
Tim, wenn sich jetzt nochmal auch nochmal vor Augen führt, was du vorhin erzählt hast, gibt es, sag ich mal, eine Charaktereigenschaft oder einen Spruch oder einen Rat, der dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen hat?
Also lustigerweise, das ist also gar nicht so eine große Lebensweisheit, aber zu mir hat tatsächlich 2009 der DJ von den Söhnen Mannheims gesagt, du kannst nicht zweigleisig fahren. Du kannst nur quasi eine Sache mit voller Leidenschaft quasi machen, ansonsten ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und das hat auf jeden Fall, das war so ein bisschen nochmal so die letzte Initialzündung für mich. Dass er einfach diesen Satz gesagt hat, dass du kannst nicht irgendwie auktionieren und da irgendwie voll dabei sein und gleichzeitig versuchen, irgendwie ein geiles Album zu schreiben. Das geht einfach nicht. Du musst dich darauf voll und ganz quasi dich einer Sache widmen, was natürlich dann eben auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Aber mehr Risiko macht eben auch immer mehr Gewinnchancen.
Das stimmt.
Genau, daran habe ich mich tatsächlich gehalten. Und es hat funktioniert, deshalb war das auf jeden Fall ein Satz, der sich mir eingebrannt hat.
Gab es denn auch mal einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können? Also diese klassischen Sachen so, ach Tim, komm jetzt mal ganz im Ernst, sing, was willst du denn damit? Oder ist dir das, oder blendest, hast du es immer ausgeblendet?
Ja, das habe ich natürlich immer ausgeblendet, aber gerade so am Anfang oder vor meiner Karriere, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie viele Leute mir erklärt haben, dass man mit deutschsprachiger Musik, dass man damit nicht im Radio stattfinden kann, dass man damit dementsprechend einfach keinen Erfolg haben kann. Es war vollkommen ausgeschlossen, dass das möglich ist.
Und jetzt beißen dich alle in den Arsch, dass sie dir das überhaupt gesagt haben. Zu Recht.
Ja, weiß man nicht, ob die Leute so reflektiert sind, aber das ist aber schön, also ne, auch das sehe ich tatsächlich eher positiv, wie schön das ist, dass das jetzt die deutsche Sprache viel mehr vertreten ist in der Musik. Leider immer noch nicht im Radio tatsächlich. Es ist immer noch genauso schwierig, wenn nicht sogar noch schwieriger, mit deutschsprachiger Musik ins Radio zu kommen.
Wirklich? Ich hätte jetzt gedacht, dass das mittlerweile durch den Erfolg von dir und Kolleginnen und Kollegen...
Nee, es ist tatsächlich wirklich die Entwicklung eher andersrum. Gerade jetzt auch durch Corona geht es halt wieder noch mehr darum, bloß nichts, was irgendwie quasi kritisch sein könnte oder bisschen schwerer sein könnte, gerne seicht und leicht. Und das ist mit englischsprachiger Musik immer ein bisschen einfacher, wenn das so vor sich hin dudelt.
Ja, okay, aber das finde ich immer wieder erstaunlich, wenn dann irgendwelche Teenager an mir vorbei summt, irgendein Song von 50 Cent, Let Me Lick Your Lollipop, Let Me Take You to the Candy Shop singen. Und ich denke, ihr habt doch gar keine Ahnung, was ihr da singt. Und das wird, also das wird nicht zensiert, sage ich jetzt mal. Aber Texte bei dir, also von dir, die ja zum Nachdenken anregen, die zum Reflektieren an, was ich total geil finde. Also bei deinen Songs geht es mir wirklich so wie dir mit Interstellar. Ne? Also ich muss.
Ja, das ist aber ein Kompliment.
Nein, meine ich aber im Ernst, weil ich höre sie mir dann einfach an. Und mach mir dazu auch die Gedanken. Ne? Also ist ja Nummer eins etwas Melodisches, aber Nummer zwei auch etwas Inhaltliches, was sich transportiert und was mich dann auch einfach auch anspricht. Das finde ich total wichtig. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schwierig mittlerweile ist.
Das ist immer noch so.
Gibt es denn etwas, was du nicht als Selbstverständlichkeit mitnimmst oder hinnimmst?
Das, was wir ja gerade schon gesagt haben, ne? Einfach, dass ich diesen Beruf ausüben kann. Das ist ja, also ne, mir war schon auch als Kind und Jugendlicher und junger Erwachsener total bewusst, dass das wirklich eine absurde Idee ist, Sänger und Popstar werden zu wollen. Also mir war klar, das kann nicht funktionieren. Jeder hat irgendwie so einen Traum von ne, so einer absurden Sache und das ist einfach, warum sollte mir das passieren?
Du hattest es ja geplant.
ja, geplant klingt so. Klingt so gewollt, so als hätte ich das gewollt. Es war eher so, dass ich wusste, dass das passiert. Also das klingt
Kannst
komisch.
Kannst du mir davon ein bisschen was abgeben von diesem, du weißt, dass es passiert, das finde ich super.
Also es klingt natürlich rückwirkend, klingt fast noch verrückter, als es schon währenddessen war. Aber das war wirklich nicht so, dass ich da gesessen habe und mir das gewünscht habe, so wie irgendwie so ein Wunschzettel am Weihnachtsmann schreiben. Sondern ich habe das einfach immer so vor meinem inneren Auge gesehen, dass ich auf so einer Bühne stehe und dass das irgendwie läuft. Und dass das dann wirklich so gekommen ist, das ist so, ne, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Mir ist klar, wie viel Glück dazu gehört. Und dann, es ist so ein bisschen wie beim Herrn, wie beim Zverev, der gerade die Goldmedaille gewonnen hat bei Olympia, dem jetzt plötzlich alle auf die Schulter klopfen.
Und sagen, wir haben es immer gewusst, ne?
Ja. Genau, wir haben es immer gewusst, du warst schon immer unser Lieblingstennisspieler. Ja. Das war, glaube ich, ein bisschen anders. Das ist dann wirklich relativ schwierig, wenn alle einem auf die Schulter klopfen, dann da muss man dann eben aufpassen, dass man versucht, sich zurückzubesinnen, wie man eigentlich da hingekommen ist. Und das in so vielen Momenten wirklich einfach so unendlich Glück. Und auch mit dem Song, ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass gleichzeitig auch noch der ein oder andere deutschsprachige Song veröffentlicht wurde. Und das sah wirklich wochenlang so aus, als würde Nur noch kurz die Welt retten, total hinter denen abschmieren.
Ja.
Und ne, was auch immer am Ende gemacht hat, dass das dann sich gedreht hat. Aber es hätte auch genauso anders kommen können. So.
Ja, und, klar, aber ich glaube, Glück braucht man immer, aber Talent hat man. Ne? Und dann die Kombination muss dann einfach funktionieren. Aber ich finde es gut, wenn man das Selbstbewusstsein und das Ziel hat und auch einfach, sag ich mal, was heißt die Gabe, aber wenn man für sich einfach so etwas beschließt, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde es total gut. Und ich finde, dass ich glaube, viel mehr Menschen sollten, und das, da kommen wir wieder zurück zu deinem Song, sich nicht von außen beeinflussen lassen, sondern an das glauben, was sie gerne machen wollen. Und dann gucken und dann versuchen.
Aber
und
trotzdem auch mal den einen oder anderen guten Ratschlag annehmen. Das ist ja das Schwierige. Ja? Ratschläge annehmen und trotzdem quasi den eigenen Weg konsequent gehen.
Ja, aber wenn ich wage, wenn ich gewinne.
Das ist die Schwierigkeit des Lebens.
Ja, genau. Das stimmt. Ja. Tim, bevor ich zur Abschlussfrage komme, würde ich gerne noch eine kleine Sache mit dir machen. Und zwar stelle ich dir eine Frage und gebe dir dann drei Antworten zur Auswahl und du sagst mir, für welche du dich entscheidest. Okay?
Ach schön, das finde ich gut.
Also, stell dir vor, du dürftest in deiner Rubrik Tim trifft, ne, ist, auf YouTube, machst du jetzt, glaube ich, gerade nicht, aber hast du ja eine Zeit lang gemacht.
Mit ja, einem das kommt irgendwann bestimmt wieder.
Hoffentlich. Ja. Mit einem der folgenden SchauspielerInnen plaudern. Und wen wählst du und vor allen Dingen warum? A. Kevin Spacey, B. Matthew McConaughey oder C. Scarlett Johansson?
Ja, das ist natürlich Scarlett Johansson. Das bin ich sehr verliebt gewesen in jüngeren Jahren.
Und jetzt nicht mehr? Ich finde die ja immer noch super.
Ich finde die immer noch super, aber mittlerweile bin ich da nicht mehr so am Schwärmen. Aber ich muss dazu sagen, Kevin Spacey und Scarlett, die habe ich zu beiden quasi richtig traurige Gefühle, denn ich hätte beide beinahe mal getroffen.
Wirklich?
Das war irgendwie eine goldene Kamera. Die waren, glaube ich, sogar die gleiche goldene Kamera, die ich dann irgendwie abgesagt habe, weil ich an den drei Tagen davor schon irgendwie so viel zu tun hatte und ich jetzt eh nicht so der Typ bin, der jetzt einfach als Promi-Gast zur Veranstaltung geht. Ich, ne, man sieht mich da eigentlich immer nur, wenn ich da auch irgendwie singe. Und habe das dann irgendwie abgesagt, weil ich dachte, nee, es ist mir jetzt zu anstrengend. Dann sehe ich am nächsten Tag Kevin Spacey und Scarlett waren da.
Das hat mir das Herz gebrochen. Ja, das glaube ich. Da hätte ich mir auch einen Arsch gebissen. Aber es kann ja noch kommen. Es kann ja alles noch kommen.
Obwohl ich jetzt diesen Black Widow habe gerade den Black Widow gesehen.
Ja.
Bei Disney Plus. Das fand ich tatsächlich fast der erste Marvel-Film, den ich richtig enttäuschend fand.
Ja, inwiefern?
Das war irgendwie nur so 2 Stunden rumemotionalisieren gefühlt. Und dann gab es noch mal einmal so ein bisschen rumkämpfen und fertig. Das hat eigentlich die Handlung zusammengefasst von dem ganzen Film.
Okay, also nicht in der Art und Weise, wie der Rest sich zusammengefügt hat. Vielleicht musst du nochmal alle gucken in der richtigen Reihenfolge und den dann auch nochmal und siehst dann eine ganz andere Version.
Ja, nee, es war schon so ein bisschen, wir müssen jetzt einen Film für sie machen und dann, ne, so ein bisschen fehlte dem so eine richtige packende Story, fand ich.
Stell dir jetzt mal folgendes Szenario vor. Du steckst mächtig in der Klemme, denn jemand hat deinen geliebten Hund Fridolin geklaut. Du kannst ihn nur zurückholen, indem du gegen den Dieb oder die Diebin in einem Wettbewerb antrittst und gewinnst. Die Art des Wettbewerbes darfst du aber selbst wählen. Für was entscheidest du dich? Also sehr theoretisch und hypothetisch. A, ein Kochbattle. Ihr müsst jeder vor Haupt- und Nachspeise schmecken und es anschließend nachkochen. Derjenige, der dichter dran ist, an dem Originalgeschmack gewinnt. B, Heimwerken. Wer kann schneller einen IKEA-Einbauschrank aufbauen? Oder C, Fitness. Wer kann länger die berühmte Plank halten?
Das ist richtig einfach. Eindeutig IKEA-Schrank aufbauen.
Ja, du bist so ein Heimwerker, hast du ja vorhin gesagt. Du hast ja selber ein Kino gebaut und, glaube ich, auch einen Garten, Hochbeet gebaut. Ne? Du bist Keller entkernt und sowas. Das ist dein Ding? Entspannt dich das?
Ja, das macht mir richtig Spaß. Diese Kellerentkernungssache war wirklich sehr lustig, weil es war in einer Konzertpause auf einer Tour. Und dann habe ich jetzt mit so einem Vorschlaghammer da Wände eingerissen und bin dann quasi von da in die Mercedes-Benz-Arena in Berlin gefahren. Hab da ein Konzert gespielt und konnte wirklich kaum das Mikrofon halten. Das war auf jeden Fall der Kontrast dieser beiden Situationen. War einfach wirklich absurd.
Aber das glaube ich. Aber entspannt dich das? Also holt dich das? Ja. Ich mag ja auch so, ich habe ja mal eine Zeit lang auf dem Bau gearbeitet. Also das ist jetzt auch schon sehr lange her und Dächer abgedeckt. Und diese Art der physischen Arbeit, die habe ich geliebt, ne?
Ich finde das auch, genau, man sieht auch gleich, was man gemacht hat, ne, gleich ein Ergebnis.
Genau.
Das ist so, ich bin sehr praktisch veranlagt und irgendwie, das macht mir einfach Freude. Also IKEA-Schränke aufbauen macht mir jetzt nicht unendlich Freude, aber das würde auf jeden Fall, hätte ich in dem Wettbewerb eine Chance. Ne?
Also könnte man dich, wenn du mal Zeit hast, was schwierig ist bei deinen ganzen Engagements, auch mal sozusagen motivieren, einen Keller gemeinsam oder ein Haus mit zusammen zu renovieren?
Total, das ist unproblematisch.
Ja, super. Also du weißt ja, dass momentan das Problem in Deutschland ist vielen Handwerker. Ne? Man muss.
Ich überlege wirklich ernsthaft, ob ich irgendwie sowas wie eine Schreinerausbildung, dass man sowas irgendwie, muss ich mal gucken, ob das irgendwie möglich ist, das parallel zu machen. Das würde ich unglaublich gerne einmal richtig lernen von jemandem, der das wirklich kann. Genau, das wäre dringend gebraucht.
Ne? Ja, also wer jetzt zuhört und eine Firma hat, eine Schreinerfirma und einen Azubi braucht, Tim Bensko.
In Potsdam. Ne?
In Potsdam, bitte meldet euch bei Tim. Mein lieber Tim, das hat mir eine ganz riesen Freude gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe noch eine letzte Frage. Welcher Filmtitel, würdest du sagen, passt perfekt zu deinem Leben? Aktuell oder vergangen oder in die Zukunft guckend?
Boah.
Ja,
das ist so eine Frage, die hättest du mir vorher heimlich schon mal reingeben können.
Ja, das tut mir leid. Die ist auch wirklich hart. Aber
das ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist tatsächlich, wenn Worte meine Sprache werden, muss der heißen.
Oh,
weil sich alles immer irgendwie darum gedreht hat, bis jetzt, sowohl im Privaten und dann über das Private in die Musik hinein. Und gefühlt geht es immer darum, die richtigen Worte zu finden. Bei Songschreiben, in Interviews.
Es macht aber auch Spaß. Die deutsche Sprache ist eine tolle Sprache. Deswegen, wenn Worte meine Sprache wären.
Absolut.
Tim Bensko, 1000 Dank. Bleib gesund und munter. Viel Erfolg.
Ebenso.
Vielen Dank. Auf ganz bald. Danke dir.
Bis dann.